Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbar.com. Heute eine Episode Auf ein Wort mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Wort. Heute Folge Nummer 49. In diesem kurzen, sympathischen und manchmal auch relevanten Podcast sprechen zwei Menschen über ein Wort aus dem Brettspielmultiversum. Mal gelungen, mal weniger gelungen, mal albern, mal nahezu ernsthaft. Einer davon bin ich, Yorios Panagiotidis. Und der andere ist der Mann, dessen Wortschatz im weiten, hohen, zweistelligen Bereich ist. Per Silvester. Hallo, Per.
Hallo.
Das ist schon mal ein Begriff aus deinem Wortschatz.
Eins. Du hast auch gezählt, zwei, ich habe gezählt. Ah, schon, also bin schon mal gezählt, bald fast.
Sehr gut, sehr gut. Wir haben die Worte also bald zusammen, das freut mich.
Muss ich ja meine Worte zusammenhalten, jetzt kann ich nicht mehr so viel reden.
Stimmt. Das war eigentlich nur ein ganz, ganz gemeiner Trick von mir, um dich möglichst ruhig zu halten, wenn ich dir unterstelle, dass du nicht mehr als einige wenige Dutzend Worte kennst. Haha, welch machiavellischer Wahn.
Jetzt musst du 45 Minuten lang sprechen und alle 5 Minuten sage ich Hallo.
Ah, hervorragend. Ist ja quasi wie Unterricht.
Genau.
Sehr schön. Gut, also wir waren unterschiedlicher Meinung, aber letztendlich habe ich auf dein Urteil vertraut, dass du diesmal entscheiden darfst, welchen schönen Begriff wir besprechen werden.
Das ist richtig, ja. Und ich hatte eigentlich jetzt vermisst, dass du sagst, dass wir einen Begriff aus dem Brettspielmultiversum ansprechen, weil dann hätte ich gesagt, dass ich heute mal keinen Begriff aus dem Brettspielmultiversum ansprechen möchte.
Ach, das ist ja gemein. Ja, da habe ich ja klassisch ausgetrickst.
Antizipiert, ja. Nee, und zwar, weil ich einen Begriff habe, bei der stammt halt nicht aus dem Brettspielmultiversum. Und ich weiß nicht genau, aber ich überlege, ob es Sinn macht, den da zu integrieren vielleicht. So. Mhm. Es gibt einen ähnlichen Begriff und man müsste da mal gucken, also erstmal die voneinander abgrenzen und gucken, ob die Unterscheidung im Brettspielrahmen groß genug ist, ob das den Begriff, dass es sich lohnt sozusagen, dass man es aussagt. Gut, und aber der Begriff, den ich meine, den wirst du auch kennen, der ist aus dem Rollenspiel-Multiversum und heißt Railroading.
Railroading. Soll ich kurz umreißen, wie ich den Begriff verstehen würde?
Also, bitte darum.
Also das Lustige ist ja, in der Rollenspielszene ist ja der Begriff Railroading quasi sehr weit verbreitet. Es gab phasenweise durchaus heftige Diskussionen, was alles darunter fällt. Und in vielen Fällen gibt es auch heute noch Spielrunden, die sich darüber streiten, ob das, was der Spielleiter da gerade gesagt hat, denn als Railroading aufzufassen ist oder nicht. Aber ganz kurz gefasst, ohne jetzt Anspruch auf Vollständigkeit des gesamten Diskurses, bezeichnet Railroading ein klein wenig den Vorgang, wenn der Spielleiter oder die Spielleiterin Entscheidungen vorwegnimmt, beziehungsweise Entscheidungen der Spielenden erzwingt, um irgendein anderes Ziel zu verfolgen. Meistens eine Geschichte oder irgendwelche bestimmten Ereignisse, die eintreten müssen. Also im Großen und Ganzen hinter den Kulissen Entscheidungen fällt, damit das Abenteuer die Richtung einnimmt, die Spielleitung entschieden hat, die richtige zu sein, anstatt eben den Spielenden Entscheidungsgewalt bzw. Entscheidungsfreiheit einzuräumen und halt darauf zu reagieren. Und ich tänzle so ein bisschen rum, weil es gibt auch verschiedene festere Begriffe und engere Begriffe, von wegen, es hat damit zu tun, ob sich jemand eingeschränkt fühlt oder nicht. Das hat damit zu tun, wer letztendlich entscheiden darf. Aber im Kern des Begriffs, also der Grund, weshalb er halt auch stark negativ konnotiert ist und auch meistens negativ benutzt wird, ist der Gedanke, dass eine Partei am Spieltisch das einschränkt, weswegen die anderen eigentlich am Spieltisch sitzen, auf eine Art und Weise, die nicht akzeptiert ist, also die halt nicht abgesprochen ist, die nicht genehmigt ist.
Ja, man bewegt sich quasi wie auf Schienen. Also man, die sind auf einem Zug und die Spielenden und können da im Prinzip nicht runter, sondern spielen dann das da in dem Bereich auf dem Zug, aber sie können das nicht entscheiden, was ganz anderes zu machen.
Genau. Also der klassische Fall ist halt immer von wegen die Abenteurer stehen an einer Weggabelung, sie können sich entscheiden, nach rechts zu gehen und nach links zu gehen, aber letztendlich ist die Entscheidung irrelevant, weil die Spielleitung entschieden hat, egal welchen Weg sie nehmen, sie werden auf diese Person treffen, auf diese Situation treffen, auf das und das treffen. Und unabhängig davon, ob sie nach rechts oder nach links gehen. Das wäre so ein Fall, ein sehr, sehr, sehr klassischer Fall des Railroadings, in dem halt die Spielenden der Meinung sind, sie hätten eine Entscheidung, aber die Spielleitung in Wirklichkeit die Entscheidungsgewalt hält.
Also ja, wenn die Spielenden noch das Gefühl haben, sie hätten eine Entscheidung, ist das ja schon irgendwie ganz positiv meistens. Also ja, meine eigenen Erfahrungen zurückdenke, über das die ich hatte einmal wirklich richtig übles Railroading-Erfahrung, wo ich das Gefühl hatte, der Spielleiter braucht uns nicht. wir wurden irgendwie ständig irgendwie von irgendwelchen Leuten entführt und war irgendwo aufgewacht und
großartig.
Und dann, oh, wir versuchen jetzt zu entkommen und dann hat uns aber jemand befreit, ohne dass wir was gemacht haben. Und, und das war alles nur so, lief an uns vorbei und es war so, okay, wir sind Statisten in diesem Film.
Lustigerweise, ich habe halt auch mal eine gegenteilige Erfahrung gemacht in der Runde, in der ich gesessen habe. Und zwar haben sich die Spieler untereinander absolut null um den Plot geschert. Sie wollten halt nichts machen. Sie hatten keine wirklich Motivation, einfach so rumzublödeln und sich gegenseitig so in Dialoge zu verstricken. Und sobald mal so eine Szene zwischen den Spielenden fertig war, kam halt der Spielleiter, hat dann irgendwie ein bisschen Plot weitererzählt. Ja, es passiert jenes, habe ich jetzt dahin gegangen und das ist passiert. Und sobald irgendwie der Spielleiter dann fertig war mit dem nächsten Abschnitt des Abenteuers, haben die Spielenden wieder übernommen und haben einfach untereinander Blödsinn gemacht. Ich war nur einmal dabei. Vielleicht war es eine sehr, sehr außergewöhnliche Runde, außergewöhnliche Situation für diese Spielrunde, die normalerweise ganz anders verläuft. Aber ich hatte den Eindruck, also zum einen, das schienen die beiden, also Spielleitung und Spielende, schienen damit irgendwie kein Problem damit zu haben. Ich schon, ich fand das irgendwie ein bisschen blöd und nicht blöd, aber es war halt nicht das, weshalb ich irgendwie Lust hatte, irgendwie den ganzen Nachmittag oder irgendwie, ja, mich zum Rollenspielen zu treffen. Ja, aber das war auch so ein Fall von, der Spielleiter hat den Plot und die Spielenden sind Statisten, aber haben halt Spaß dabei.
Wenigstens noch Spaß gehabt, ne?
Kurzer Einschub noch. Zickige Kommentare vorweggegriffen. Es war nicht das schwarze Auge, was ich da beschrieben habe, weil ja, was ja angeblich einen Ruf hat, genauso zu funktionieren. Das war es in der Tat nicht. Es war ein anderes Spiel. Gut.
Ja, bei mir auch. Was Mörs, was waren wir, glaube ich. Oder Rollmaster, eins von beiden. Na, jedenfalls, die Frage ist jetzt, wie wäre die Übertragung aus Brettspiel und vor allen Dingen, kann man das und macht es Sinn, das vom geskripteten Spiel abzugrenzen? Also man hört ja in Rezensionen auf, das Spiel ist geskriptet. Und bei Railroading finde ich persönlich so ein bisschen was anderes, aber wie siehst du das? Was meinst du, was könnte Railroading in Spielen sein? Fangen wir mal mit der Frage an.
Also ich würde es auch auf zwei Ebenen aufspalten wollen. Also zum einen Teil sehe ich durchaus die Parallele zwischen einem geskripteten Spiel, wobei ich jetzt davon ausgehe, dass wir, wenn wir von einem geskripteten Spiel sprechen, wir nicht davon sprechen, dass der erste bis zum letzten Zug vorgegeben ist, sondern vielleicht nur der Anfang meistens vorgegeben ist oder das Ende ab einem bestimmten Punkt quasi vorgegeben ist und dann quasi wie auf Schienen läuft. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, in Runde 4 schon weiß, wie das Spiel in Runde 5 enden wird, aber man trotzdem noch die ganze Runde 5 zu Ende spielen muss, die dann einen nicht unerheblichen Aufwand nach sich zieht. Diese Art von geskriptet, da bin ich mir nicht sicher, ob das 1:1 mit Railroading übertragbar ist, weil ich den Eindruck habe, dass diese geskripteten Momente, je nachdem, wo sie stattfinden, sei es am Anfang, in der Mitte oder am Ende, eine gewisse Form von Struktur geben, die durchaus hilfreich sein kann, solange das Spiel noch andere Interessen oder andere Inhalte liefern kann, mit denen man sich beschäftigen kann. Also wenn der Anfang eines Spiels geskriptet ist, also die ersten 2-3 Züge, aber sich danach Dinge vielleicht öffnen und unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Entwicklungen einnehmen können, ja, dann rennt man halt schnell durch die ersten paar Züge durch. Ich meine, wir hatten vor kurzem im Schatten des Sichelmondes gespielt. Nee, im Schein des, ich habe es immer Schatten genannt, das heißt im Schein des Sichelmondes, genau. Und da gibt es ja so indirekt so eine Art Scripting, dass man sagt, hier, versuch mal in der ersten Runde das zu machen, denn dafür kriegst du ziemlich viele Punkte. Das gibt dem ganzen Spiel einen Vorstoß in eine gewisse Richtung, dass man irgendwie miteinander zu tun hat, aneinander gerät, aber danach entwickelt sich das halt eher so, wie sich die Spielenden das halt vorstellen. Das fand ich nachvollziehbar, das fand ich auch in Ordnung. Und die Tatsache, dass es ausdrücklich in der Regelübersicht drin war, versuche in der ersten Runde dieses oder jenes zu erreichen, fand ich in Ordnung, also fand ich nicht störend.
Nee, es gibt auch, wie du schon sagst, es gibt genug, glaube ich, Möglichkeiten auch dahin zu gehen. Und das gerade weil auch abhängt davon, wie die Karte aussieht und wie die Dynamik zwischen den Spielenden ist und so weiter. Und
genau.
Es gab ja genug Möglichkeiten, also genug Freiräume, das würde ich jetzt auch noch, weiß ich nicht, also es ist stark geskriptet, war es nicht, es war so eine Richtung vorgegeben.
Genau, ein Soft-Script. Ein weicher, eine Weiche, die gestellt wurde. Man kann anders spielen, wenn man möchte. Es gibt da genug Freiraum, aber es gibt auch genug Grund, es nicht zu tun. Hat mich, wie gesagt, nicht gestört. Es hat mich dann eher gestört bei Spielen, bei denen das gegen Ende passiert. Das Spiel, das mir da am präsentesten ist, ist Q, das Kartenspiel. Also Q im Sinne von C-O-U-P. Der politische Q.
Die Q, der Q, das Q.
Genau. bei dem man oft das Gefühl hat, ab einem bestimmten Punkt, also der Anfang ist irgendwie sehr ähnlich, dann im Mittelbereich ist es sehr chaotisch, beziehungsweise ist es immer anders, aber ab einem bestimmten Punkt, im letzten Drittel, fühlt sich das Spiel oft, in der Tat so ein klein wenig wie auf Schienen an oder halt geskriptet an, wenn man dann weiß, ich muss das machen, denn sonst wird die andere Person das machen und dann wird das passieren. Man kann ziemlich viel quasi durchrechnen und dann ist die Entscheidungsfreiheit doch stark eingeschränkt. Und hier sehe ich auch auf jeden Fall die Parallele zum Gefühl des Railroadings oder gerailroadet zu werden. Eben das Gefühl, dass du halt eigentlich viele Entscheidungen hattest oder eigentlich mit dem Verständnis an eine Spielsituation gegangen bist, dass du eine bestimmte Entscheidungsgewalt hast, eine Entscheidungsfreiheit hast. Und diese wird dann plötzlich eingeschränkt. Ein Punkt, bei dem das abgeschwächter Form auftaucht, also nicht so stark wie bei Q, aber ich glaube, auch oft kritisiert wird, ist so die letzte Runde von Flügelschlag. Wenn halt viele Leute sagen, ach, muss man einfach nur hier Punktemaschine durchlaufen lassen, überall nur Eier hinlegen. Auch da passiert das, glaube ich, dass viele das so empfinden, dass die große Entscheidungsfreiheit, die sie in den ersten 4 Runden oder so hatten, ich weiß nicht, wie viele Runden genau bei Flügelschlag gespielt werden, ob es 4 oder 5 sind, aber die ersten paar Runden, die man hat, wo man sehr, sehr viel Freiheit hat, werden gegen Ende immer weniger. Und das stört halt einige.
Auf jeden Fall. Also gerade bei Q finde ich da, also auf jeden Fall hundertprozentig mit, weil das auch so nicht so, auch so komisch ist, weil das Spiel dann plötzlich diesen chaotischen Teil hat und dann plötzlich irgendwann den Punkt erreicht, wo es eigentlich so ein Baumdiagramm ist. So, ich
genau.
mache das, dann mache ich das. Und selbst wenn ich was anderes mache, wenn ich davon abweiche, von dem optimalen Weg, dann kann ich nur verlieren. Also es ist dann eigentlich schon relativ fest, okay, sie hat die Karten und wenn ich das jetzt spiele, dann kann sie dagegen gehen. Und wenn ich was anderes behaupte, dass es was anderes ist, weiß sie ja, dass es was anderes ist, ich das nicht habe. Also ist nicht viel, was man dagegen machen kann, an einem bestimmten Punkt. Und bei gescriptet habe ich immer das Gefühl, glaube ich, dass so der Unterschied ist so ein bisschen bei gescriptet, dass da der Anschauung erweckt wird, mehr, dass man verschiedene Taktiken gibt, oder nicht eine Anschauung wirklich, sondern dass es verschiedene Taktiken gibt, aber doch der Spielverlauf selber als Ganzer dann irgendwie doch ein bisschen vorgegeben ist. Also nicht von der Struktur her, sondern oh, es macht am Anfang keinen Sinn, was anderes zu machen, außer Häuser zu bauen, und es macht keinen Sinn, außer zu ernten. Ich glaube, das ist eher geskriptet, aber mir habe ich noch relativ viele Freiheitsgrade. Also so wäre meine Interpretation. Ich weiß nicht, ob du
damit, ja.
Also, ich habe da noch genug Freiheitsgrade, während bei Railroading halt ich die eben nicht habe. Also, ich bin zum Beispiel bei Robin Hood, das ist ja von Michael Menzel, hatte ich das schon das Gefühl, ein bisschen gerailroadet zu werden, was längst auch halt an der Rollenspielgeschichte liegt. Die Geschichte ist ja sehr, sehr direkt übertragen, sagen wir mal, mit viel Text, und da sind dann mehr so Kleinigkeiten. Du machst jetzt das und dann machst du das, und es ist dann irgendwie auch nicht so groß, dass man so wahnsinnig viele Möglichkeiten hätte, was anderes zu machen. Und wo ich noch unsicher bin, aber ich das Spiel einfach zu selten gespielt habe, von dem, was ich gehört habe, es wäre zum Beispiel Robinson Crusoe.
Ja, also ich habe Robinson Crusoe nicht viel gespielt. Ich habe ein paar Partien gespielt. Ich glaube, also mein Eindruck, und wie gesagt, ich habe wirklich nicht viel gespielt, aber mein erster Eindruck ist, dass die einzelnen Szenarien eher so etwas wie eine bestimmte Lösung haben. Also im Sinne von, es gibt bestimmte Dinge, die man angehen sollte in den ersten 2, 3 Runden und dann meint man in den, dann reagiert man darauf, welche Karten so aufgetaucht sind, welche Karten so gekommen sind, welche Schwierigkeiten kommen. Aber dass man das, dass man diese Szenarien eben spielt, um sie kennenzulernen, um zu wissen, was man an welcher Stelle erreicht haben muss, um das Szenario schaffen zu können. Und dann spielt man das halt immer und immer wieder, bis man diese Strategie ausgehoben hat aus dem Spiel, bis man sie verfeinert hat. Und irgendwann kommen halt die Sachen so, wie sie am besten kommen. Oder das Fenster, in dem man halt von Zufällen abhängig wird, wird halt durch die richtige Strategie immer kleiner und immer kleiner, bis man es halt geschafft hat. Es ist dahingehend sowas wie geskriptet, weil es eben eine Lösung gibt, also eine richtige Lösung, also einen groben Verlauf, wie Dinge laufen sollen, damit man es am Ende geschafft hat. Aber der Spielkern und der Spielreiz besteht schon ein wenig darin, genau diesen Verlauf zu erlernen und herauszufinden. Das erinnert mich ein klein wenig an meine Partie von Andor. Ich glaube, ich habe nur den ersten Andor-Teil gespielt, bei dem es ja auch ein klein bisschen in die Richtung geht, wir entdecken, wir gucken, was passiert, wir laufen irgendwo hin, es passiert irgendetwas, und dann gibt es irgendein geskriptetes Ereignis, also ein Ereignis, das zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach vorkommen wird, und erst wenn man gesehen hat, was passieren wird, kann man sich darauf vorbereiten. Es sei denn, man hatte vorher Glück und hat zufällig die richtigen Entscheidungen getroffen. Und auch da, man spielt das halt ein paar Mal, bis man weiß, wie diese Geschichte verläuft, und dann weiß man, ich muss in der 4. Runde muss jemand dort stehen, und in der 3., in der 6. Runde müssen mindestens 2 Leute das eingesammelt haben, und in der 8. Runde müssen wir das und das geschafft haben. Okay, ich merke gerade, ich vergleiche gerade Robinson Crusoe und Andor, und ich glaube, dass jeder, der beide Spiele gespielt hat, wird bemerkt haben, dass die aus vielerlei Hinsicht sehr, sehr unterschiedlich sind. Nichts, also sowohl von Komplexität als auch Anspruch, als auch halt von Art und Weise, wie sie halt funktionieren. Aber ich würde schon mit Einschränkung, wie gesagt, es gibt einen Grund, weshalb ich dazu keine Rezension geschrieben habe. Ich habe es nicht oft genug gespielt. Aber das scheinen mir so zumindest Verwandtschaften zu sein, die halt, also in der Grundkonzeptionierung, die unterschiedlich umgesetzt werden. Bei Andor ist es eher die Geschichte, die man erlernt und die man dann, wenn man sie das nächste Mal spielt, weiterkommt, von was man immer mehr von der Geschichte sieht, immer mehr von der Geschichte sieht. Und bei Robinson Crusoe ist es halt eher das Perfektionieren des richtigen Ablaufs. Dass man lernt, welche Prioritäten man zu welchem Zeitpunkt setzt. Wann muss ich diese Ressource haben? Wann muss ich dort stehen? Wann muss ich das entdeckt haben? Wann habe ich, genug Holz, um die Hütte zu reparieren? Oder brauche ich das dieses Mal vielleicht nicht, weil die Hütte gar nicht so beschädigt ist und all solche Sachen? Das ist eine ganz andere Lernkurve, die da dem Ganzen zugrunde liegt.
Ja, die Frage ist, ob man bei Rätselspielen, also bei Spielen jetzt noch extremer, wirklich eine komplette Lösung haben, weil du von Lösung sprachst, würde man ja auch nicht unbedingt von Railroading sprechen, weil man ja natürlich versucht, ein Rätsel zu lösen. Wobei, auch da möchte ich fast einschränkend sagen, es gibt dieses Peter Prinz, glaube ich, war das? Kann das sein,
Michael? Das kann sein. Peter Prinz sagt mir was, aber ich weiß nicht, welches Spiel du meinst.
Dieses Tatort Venedig. Spiel, wo man theoretisch entscheiden kann, wann man wohin geht. Mhm. Aber ich Spiel nur einmal spielt, kann sein, dass es falsch ist. Aber theoretisch, aber praktisch das Spiel nicht lösen kann, wenn man nicht bestimmte Entscheidungen fällt, dann fühlt man es dann ja auch wieder gerailroadet, denke ich mal. Also, weil man das Gefühl hat, so, okay, ich habe jetzt, ich kann ja alles machen, was ich möchte, und ich fand an dieser Situation die Sachen sinnvoll, oder ich sehe nicht sinnvoll, die Boulevardzeitung zu lesen. Aber wenn ich das nicht tue, dann kann ich den Fall nicht lösen, meinetwegen.
Jetzt, ja, ne? ich glaube, so,
ich,
ja.
Ich habe den Fernseher nicht angeschaltet, ich kann den Fall nicht lesen, es gab für mich aber keinen Fernseher anschalten, und das Spiel erweckt den Eindruck, dass ich eigentlich relativ frei bin in meinen Entscheidungen.
Ich verstehe den Konflikt. Ich habe aber den Eindruck, dass diese Spiele, ob das jetzt nun klar artikuliert ist oder sich oder bewusst angepriesen wird, dass diese Spiele eher dieses Gefühl, diese Atmosphäre des Krimi-Falllösens, wie man es eben aus Krimis kennt, wecken will und weniger die Erfolgskurve des guten Spiels belohnen möchte, wenn das Sinn macht. Also, oder anders formuliert. Natürlich ist das Spiel davon angetrieben, dass du den Fall lösen willst, aber wirklich Aber das Besondere an dem Spiel ist halt eben der Weg dorthin. Also wie sehr fühlt es sich an, als ob wir das gespielt, als ob wir quasi in einen Mordfall, also in die Lösung eines Mordfalls verwickelt waren. Und das fühlt sich natürlich besser an, wenn man am Ende den Mordfall löst. Aber solange die Phasen davor sind, denkst du, ach, hätten wir bloß das und das gemacht, dann hätten wir das rausbekommen. Das kann, glaube ich, für manche Spielgruppen ausreichen. Vielleicht nicht das beste Erlebnis sein, ohne Frage. Natürlich will man ein Rätselspiel lösen, den Fall aufgelöst haben, den Verbrecher geschnappt haben, was auch immer. Aber sobald halt der Weg funktioniert, dann geht es eigentlich. Da muss ich auch wieder ein bisschen an die Sherlock-Fälle denken, über die ich mich ja immer wieder gerne über die Punktewertung aufrege. Aber letztendlich, sie machen deswegen halt so viel Spaß, weil es vorher so gut funktioniert. Und deswegen sind ja die Punktewertungen, weil sie so willkürlich sind, auch einfach so ein ärgerliches Anhängsel am Ende, wo man sich denkt, so, ja, was kommt dem hier so blöd mit solchen irgendwie Frickelei-Fragen, wenn wir diese eine Karte zufällig hatten?
Ich denke, ich glaube, das ist bei Krimispielen generell das Interessante, dass sie gerne Freiheiten lassen wollen, ne, bei der Entwicklung, eben nicht railroaden oder nicht, ne? Obwohl es natürlich ein Skript gibt, weil natürlich der Fall irgendwie ist, aber halt eben nicht den Spieler sagen, du musst es in dieser Reihenfolge lösen oder du musst diese Sachen, musst du sehen. Wenn dann solche Sachen gibt, dann hat der Spieler keine Wahl oder haben die Spielenden keine Wahl. Mhm. Ja, aber die meisten Spiele versuchen es so hinzukriegen, dass die Spielenden immer genug Informationen haben, wenn sie was machen. Und das Gefühl haben, dass zum Beispiel hier bei dem, wie heißt das, Red irgendwas?
Red Cliff Bay Mysteries, daran habe ich auch gerade gedacht, ja.
Ne? Da gibt's, ist natürlich geskriptet, klar.
Ja, ja.
So, ist bestimmte Sachen passieren zu bestimmten Zeiten, aber den Spielen wird das Gefühl gegeben, dass sie Entscheidungen fällen können und dass sie zumindest immer die Möglichkeit haben, die vielleicht auch mehr oder weniger Einfluss auf den Fall selber haben, aber dass sie zumindest den Fall auch immer lösen können und nicht, das ist eigentlich eine Pseudo, während ich bei den Tatort Wien das Gefühl hatte, mir wird zwar die Entscheidung überlassen, aber wenn ich diese willkürliche Entscheidung, die ich, wenn ich die falsch treffe, dann kann mich halt nicht zum Ende und insofern ist es eigentlich keine echte Entscheidung gewesen oder als eine.
Genau.
So, und das ist, glaube ich, der Unterschied und Sherlock macht es halt, dadurch, dass es da nicht drauf ankommt. Recht gut. Hier auch diese Noctris-Spiele zum Beispiel. Wir haben da, ich meine, wenn man ein paar gespielt hat, findet man es ganz lustig, dass es eigentlich immer einen Punkt gibt und dass man ja es kaum vermeiden kann, nicht mindestens nur 80% Punkte zu kriegen. Aber es erweckt den Eindruck, dass es nicht gerailroadet ist. Man merkt, es gibt ein Skript, aber man ist frei. Und ich glaube, für mich weiß nicht, wie das ist, aber ich glaube, für mich ist der entscheidende Unterschied zwischen einem Skript, ist, dass es so eine grobe Struktur gibt. Und bei Railroading habe ich das Gefühl, ich kann eben keine Entscheidung treffen. Was du ganz am Anfang sagtest, dass der Spielleiter oder die Spielleiterin im Rollenspiel für mich die Entscheidung ja quasi trifft oder wegnimmt.
Ja.
Und im Brettspielbereich das Spiel.
Ja. Also ganz viele Dinge. Erstens, kurzer Einschub vorhin. Also eine interessante Art und Weise, wie Redcliffe Bay Mysteries das mit dem Skript und vorhin du hast die wichtige Information verpasst, löst, ist, dass es mit Redundanz arbeitet. Bestimmte Informationen gibt es mehrfach und du merkst, als Spielgruppe, wenn du so ein Spiel spielst, merkst du halt, oh, okay, ich habe quasi in Anführungszeichen eine falsche Entscheidung getroffen, weil die Information, die ich bekommen habe, die kenne ich schon. Also du hast nicht das Gefühl von wegen, ich laufe ins Leere, sondern ich laufe auf der Stelle und das macht halt schon einen Unterschied. Weil du merkst halt, und ich glaube, unausgesprochen bekommst du dadurch auch die Bestätigung, du kannst es schaffen. Wir haben dir verschiedene Pfade vorbereitet, die du entlanglaufen kannst, um zur Lösung zu kommen. Bei Noctis, glaube ich. Bei den Spielen stimmt es natürlich auch, dass du halt für ganz offensichtliche Dinge Punkte bekommst und für extrem offensichtliche Dinge Punkte verlierst. Aber ich glaube, das Beeindruckende in den Spielen finde ich halt immer wieder, zumindest wenn wir das gespielt haben, dass so viel der Entscheidung, die man am Ende fällt, quasi auf der eigenen Erklärung basiert. Es ist basiert von wegen, okay, wir haben uns selbst überlegt, warum das richtig sein sollte. Wir haben uns selbst überlegt, warum das und das zusammenhängt. Wir haben uns halt selbst überlegt, warum bestimmte Dinge zusammenhängen und haben deswegen eine Entscheidung gefällt. Und ich glaube, das ist es letztendlich, was den Spielen das Gefühl verleiht, dass man Entscheidungen fällt, weil wir unsere eigene Begründung letztendlich ausarbeiten. Und dann, fairerweise muss man aber dazu sagen, das ist nicht zu 100% dem Spiel zuzuschreiben, sondern das hat auch viel einfach mit der Einstellung der Spielenden zu tun. Ich glaube, wenn du auf ein solches Spiel triffst und eine sehr passive Grundhaltung hast und erwartest, dass das Spiel dir quasi genau sagt, was du tun sollst und genau, wenn du quasi auf ganz viel Input wartest und nicht gewillt bist, den Input zu verarbeiten und eben eigene Theorien zu entwickeln. Das ist bei Sherlock genauso. Wenn du nicht gewillt bist, aus den Andeutungen in diesen Karten, aus den kleinen Begriffen Hypothesen abzuleiten, sondern erwartest, dieses Wort kommt an einer anderen Stelle nicht vor, wie soll ich denn da Zusammenhang erkennen, dann wird man da, ja, dann trägt einen das nicht sonderlich weit. Dann fühlt sich das auch nicht nach Entscheidungsfreiheit an. Und das ist ein interessanter Bereich, der da stattfindet, irgendwo zwischen geskriptet sein und Struktur geben, wie du gesagt hast, aber gleichzeitig Spielende an dem Tisch zu haben, die eben gewillt sind, das zu nehmen und umzusetzen und quasi aus dieser Struktur nicht unbedingt auszubrechen, aber sich halt dran hochzuarbeiten, sich quasi um die Struktur herum spielerisch zu betätigen, durch Hypothesen, durch Gespräche, durch irgendwie Interaktionen irgendeiner Form, um eine Entscheidung fällen zu können.
Ja, wobei natürlich, also wenn jetzt ein Krimi, ich denke schon, dass man, wenn man ein Krimispiel spielt, dass man dann schon ein Interesse daran hat, versuchen, den Fall zu lösen und jetzt nicht nur den Fall vorgelesen zu kriegen. So.
Das schon, aber ja, ich meinte damit eher von wegen, wie viel, ich nenne es mal, Einfallsreichtum, Vorstellungskraft bist du gewillt anzuwenden und wie sehr erwartest du, dass das klar ist, was die beiden Sachen sind. Also dass ein Pfeil direkt auf die nächste Karte zeigt, die du brauchst und du halt nicht den gedanklichen Sprung machen musst.
Also das ist vor allen Dingen, also noch viel mehr bei so Escape Games als bei Krimispielen. Also die sind ja beides Rätselspiele, aber ich glaube, Spielarten, glaube ich, schon klar. Also wenn man jetzt einen Krimi-Fall löst, dann ahnt man schon so ein bisschen oder lösen möchte, wie es läuft. So. Also gibt auch da Ausnahmen. Ich glaube, also Echos sind schon ein bisschen anders aufgebaut. Die sind schon sehr viel mehr gerailroadet praktisch. Und erfordern andere Sachen. Also wird genau erklärt, wer da jetzt der Täter war und wie man, also nicht wie man darauf kommen sollte, sondern wie das Hörspiel darauf gekommen ist, weil es ist ja, man muss den Täter ja nicht rauskriegen. So. Und die Täterin. Und die Lösung. Also bei Escape-Spielen, bei da ist es ja oft die Frage, wie explizit ist die Lösung oder wie viel explizit ist die Aufgabenstellung überhaupt? Mhm. Das ist ja das, was du immer gerne sagst, dass die zu Recht, dass viele Rätsel eigentlich nur deswegen schwierig sind, weil die Aufgabenstellung möglichst vage gehalten wird. Und das ist halt so ein bisschen so ein Drahtseilakt, ob das vage genug ist oder noch explizit genug ist oder ob man halt irgendwie nur zwei Bilder sieht und dann sagt, ja, das muss darauf kommen, dass die Anfangsbuchstaben des mittleren Namens der Person, die im Hintergrund zu sehen ist, zusammen irgendwie was ergeben sollen.
Ja, oder ja. So. Solche also. Sachen, genau. Aber um noch kurz mal diesen anderen Railroading-Gedanken aufzugreifen. Also wir haben jetzt ein bisschen über gesprochen, inwiefern die Struktur Sachen vorgibt, inwiefern halt quasi die es vorgegeben ist, du musst das machen und dann musst du das machen und du kannst nicht wirklich entscheiden, ob du irgendwas anderes machen willst. Ich finde, Railroading existiert in Brettspielen interessanterweise noch auf einer anderen Ebene, die, wie ich finde, nicht so, sagen wir mal, gut und griffig beschrieben wird. Und also gelegentlich kommt mal so ein Satz wie, ich fühle mich von dem Spiel gespielt, was zum Teil sich überlappt mit dem, was ich meine, aber auch nicht immer. Teilweise wird damit auch gemeint, von wegen, es ist offensichtlich, was der beste Zug ist und ich muss gar nicht selbst überlegen, was der beste Zug ist. Das wird auch gerne als ich werde vom Spiel gespielt beschrieben. Aber mir geht es eher darum, wenn ein Spiel von mir eine gewisse Haltung einfordert, über die ich lieber selbst entscheiden würde. Und damit meine ich, um es konkreter zu fassen, also weil das der Fall ist, an dem ich es, glaube ich, am besten erklären kann und am deutlichsten erklären kann. Wenn ich das Gefühl habe, dass das Spiel von mir verlangt, dass ich auf harte Konfrontation spiele und ich nicht selbst entscheiden kann, auf harte Konfrontation zu spielen oder vielleicht auf andere Sachen, vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen Pazifismus, aber zumindest ein bisschen, ne, nur ab und zu sich mal ein bisschen reiben, aber ansonsten mit seinem eigenen Kram beschäftigt zu sein. Und das empfinde ich zumindest stärker als Railroading, als eben solche mechanischen Sachen. Das stört mich irgendwie auch bei Spielen sehr viel mehr, wenn ich das Gefühl habe, ich bin auf eine gewisse, also das Spiel funktioniert erst dann, wenn ich auf eine gewisse Art und Weise spiele. Wenn ich also nicht frei entscheiden kann, wie ich mein Ziel erreichen will, und ich meine mit wie nicht irgendwelche Schritte ich gehen muss, sondern welche Einstellung ich zum Spiel haben muss, als wenn ich es halt nicht tue. Und so ein sehr schönes Beispiel dafür, also das Beispiel, wo es mir mit Abstand am deutlichsten aufgefallen ist, war lustigerweise Diplomacy, bei dem das Spiel halt wirklich nur funktioniert, wenn du es drauf anlegst, eine Person aus dem Spiel zu werfen oder zumindest nahezu aus dem Spiel zu werfen. Wenn niemand es drauf anlegt, jemand anderen aus dem Spiel zu werfen, passiert nichts. Das Spiel ist einfach nur lahm. Also es passiert wirklich gar nichts.
Ja, kann nichts passieren. Ja, es kann nichts passieren, wenn man sich nicht angreift. Das ist schon richtig.
Genau, aber und ich finde halt, mit einem Namen wie Diplomacy ist es nicht selbstverständlich, dass man halt auf Krieg ist. Aber das, ich will jetzt nicht wieder irgendwie eine Dreiviertelstunde über Diplomacy ranten. Aber es gibt noch ein paar andere Spiele, jetzt fällt mir der Name gerade eben hatte ich ihn noch im Kopf, jetzt habe ich ihn wieder verloren. Aber es gab auch noch andere Spiele, bei denen ich das Gefühl hatte, ich muss. Ah ja, doch, Kemet war so ein Beispiel. Das fand ich auch zu einem gewissen Grad Railroading, aber das fand ich, oder ja, also dieses emotional, aber das war so starr, dass ich das Gefühl hatte, selbst wenn ich anders spielen wollen würde, das Spiel hat noch nicht mal mechanisch die Option dafür. Also das ist so ein klein wenig wie, versuch Schach auf so zu spielen, dass niemand Figuren verliert. So, weiß nicht, ob das geht.
Ich meine, ich muss also an Black Fleet denken. Mhm. Das war so ein Spiel, da musste man halt mal sich gegenseitig angreifen. Und also wenn man Piraten spielt so, und dann im Prinzip guckt man dann immer, welches Handelsschiff ist jetzt, also alle am Tisch haben halt ein Piratenschiff und auch ein Handelsschiff, glaube ich. Ich habe es lange her jetzt gespielt, aber so ist in Erinnerung. Und wenn man dran ist, guckt man, was kann ich denn angreifen, weil das bringt irgendwie am meisten Punkte oder das Einzige, was man so richtig machen kann. Mhm. Und wenn es halt blöd läuft, ist es immer dieselbe Person.
Ja.
So. Und man sagt so, ja, es kann jetzt bewusst woanders hinlaufen und nichts machen. Hm. Aber das ist halt, wie du schon sagst, das ist halt auch albern. Dann mache ich halt nichts.
Ja.
So, ich kann im Kreis fahren. Oder es ist so, wie man sagt, ich fahre jetzt nicht durchs Ziel bei Formula.de. Ich bremse jetzt in den nullten Gang, damit ihr euch nicht schlecht fühlt, dass ihr nicht gewinnt. So, das macht man ja auch nicht so in dem Sinne. Sondern bei Black Fleet, ja, also ich finde das ganz lustig, dass du den Begriff, also ich hätte halt Railroad anders gefasst, aber ich finde es interessant, diese Idee, weil du hast natürlich schon recht. Also für den Begriff, wenn es jetzt wirklich das Spiel einen komplett spielen würde, also wir hatten jetzt gerade so ein traditionelles Spiel mal ausprobiert, aus bestimmten Gründen, von denen ich im Redebedarf halt nochmal drauf zurückkomme. Aber das ist halt ein traditionelles Spiel, darauf basiert dann ein anderes Spiel. Und wir wollten dieses traditionell mal ausprobieren, worauf sozusagen, wo der Anfang des Designs lag. Und das war ein ganz einfaches Spiel, Kartenspiel, wo man irgendwie vier Karten hat und man spielt eine Karte in die Mitte und wenn es eine gleiche Karte gibt irgendwo, dann hat man die andere Karte geklaut und man bildet das Stapel und dann kann man sich Stapel gegenseitig klauen. Mhm. Und das ist einfach, weil du nur vier Karten hast, dann kommen die nächsten vier Karten. Da hast du praktisch kaum Auswahl, also eine minimalste Einfluss.
Mhm.
Und was sinnvoll ist, was du auch ungefähr nach also 2 Sekunden drauf. Also und dann ist das Spiel eigentlich fast entschieden, so mit der ersten, weil es einfach zufällig ist, ohne dass du Einfluss hast.
Ja.
Wer die letzte Karte spielt, gewinnt dann quasi alles. Und da hast du eigentlich, kannst du eigentlich nicht viel mit Makro machen. Und, aber das ist eigentlich dann praktisch einfach keinen Einfluss haben. So, also es ist dann, und das Spiel tut aber auch nicht so, als ob man jetzt Einfluss hat. Also ich, sondern wir hatten damals gesagt, eigentlich mehr, ist nicht mal mehr ein Mechanismus, sondern ein Algorithmus, hatten wir gesagt, weil das sich so selbst spielt, so von alleine. Und ich, insofern finde das schon durchaus interessante Sache, wenn man sagt, das Spiel verlangt ein bisschen eine gewisse emotionale Haltung. Finde ich, ja, da gibt es halt tatsächlich keinen Begriff für. Ich weiß nicht, ob ich das als Railroading bezeichnen würde, aber es ist
also
eine interessante Option. Ja. So. Was Schwierigkeit ist natürlich, dass es dieses, das Spiel verlangt von mir so zu spielen, ist ja nicht, also ist halt bei einigen Beispielen halt so, wie wir genannt haben, aber nicht bei allen Beispielen. Also wir haben ja bei bestimmten Spielen durchaus die unterschiedliche Meinung, dass es, dass die einzige Möglichkeit ist, die zu spielen. Oder, und stellen fest, dass es gar nicht so ist. So, also so ein bisschen ist ja auch, was ist jetzt, also ist sehr viel schwieriger festzustellen, glaube ich, also wegen, auch wegen Groupthink und so. Also
genau, halt, aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass diese Dinge, also was wird von mir erwartet, eben implizit ist. Es ist eben, es ist, muss hergeleitet werden, es muss gedeutet werden, es muss interpretiert werden. Es hat viel damit zu tun, mit Risikoeinschätzung zu tun. Also, wenn ich ein Spiel zum Beispiel habe, in dem ich, was weiß ich, meine Basen habe, die ich verlieren kann, aber gleichzeitig Dinge machen muss, um die Basis eines anderen Spielers anzugreifen oder irgendwie ihn auf irgendeine andere Art und Weise zu schädigen, dann es sind jetzt die beiden Optionen und je nachdem, was ich für zielführender halte, handele ich entsprechend. Wenn ich also der Meinung bin, der Verlust meiner Basen ist unglaublich dramatisch, das wird mein ganzes Spiel kaputt machen, wenn irgendeiner meiner Basen angegriffen wird, werde ich sehr, sehr defensiv spielen. Ich werde alles darauf anlegen, auf die Defensive, auf meine auf die Verstärkung der Defensive zu setzen und ich werde jeden Angriff auf meine Basen halt auch anders bewerten. Wenn ich hingegen der Meinung bin, ja, es muss alles auf die Offensive gelegt werden, dann ich kann nur irgendwie in dem Spiel vorankommen, wenn ich angreife und angreife und angreife, dann werde ich auf gleiche Art und Weise anders die Situation einschätzen, was wichtig ist und auch anders auf Gegenangriffe reagieren. Und das Problem ist halt eben, was du halt auch angesprochen hast, es gibt halt keine ausdrückliche Erklärung dessen, was gemacht werden muss oder was gemacht werden sollte. Das ist vielleicht auch eine Schwäche in der derzeitigen Spiellandschaft, dass Spiele nicht genug, also nicht klar genug sagen, was, welches Spielverhalten eigentlich eingefordert wird. Dass man das deuten muss, beziehungsweise dass es halt einen ganzen Bereich in der Spielszene gibt, die genau das Ausloten des, in Anführungszeichen, richtigen Spielverhaltens als wichtigen Bestandteil des Spielerlebnisses sehen. Wegen sie möchten ein Spiel spielen und rauskriegen, wie aggressiv muss ich sein, wie defensiv muss ich sein, wie sehr muss ich auf Kombos setzen, wie sehr muss ich auf das Stören meiner Gegner setzen, wie sehr muss ich alles Mögliche. Wenn da ein Spiel daherkommen würde und sagt, hey, du musst ganz, ganz viel auf Angriff setzen und ignoriere mal deine Verteidigung, ich kann mir gut vorstellen, dass es da einige Spielgruppen gibt, die dann sagen, das ist doch blöd, warum soll ich denn das Spiel spielen, wenn es mir schon sagt, wie es gespielt werden soll? Also da gibt es irgendwie ganz, ganz viele verschiedene Lager, was Herangehensweise an Spieler angeht, sowohl was erwartet wird, welche Aufgabenstellungen man bekommt und ja, wie man überhaupt herausfindet, wie man das Spiel in Anführungszeichen richtig spielt.
Ja, also ich sage, es gibt ganz, wenn ich mal gucke, was so, wenn ich so Rezensionen lese oder so, dann fällt mir dann doch und darüber nachdenkt auf, dass die Leute sagen, ja, mancher Kritikpunkt ist dann durchaus, dass das Spiel so tut, als würde, könnte es verschiedene Methoden anbieten, aber es dann nicht tut.
Ja.
So, also es so. Und ich würde gerne auch auf eine andere Art und Weise gewinnen, außer immer nur mit den Tapeten. So, und nicht mit den. Und, aber die Teppichstrategie hat sich nicht durchgesetzt. So, und das ist halt so, das ist dann halt so ein bisschen, geht schon in Richtung Railroading, aber das ist halt noch nicht, ist für mich, glaube ich, noch nicht genug. Also wirklich, damit ich sage, es ist ein Spiel, Railroaded müsste es noch mehr einschränken, glaube ich. Aber ich weiß
es nicht. Findest du es nicht als Einschränkung, wenn ein Spiel Okay, unabhängig davon, ob das jetzt zutrifft, du hast ja durchaus eine legitime Einwände da gesagt. Aber angenommen, man könnte das feststellen. Also es wäre quasi wirklich eine verifizierbare Möglichkeit zu sagen, okay, so ist das Spiel, so soll man das Spiel spielen. Würdest du es nicht als Railroading empfinden, wenn ein Spiel dir sagt, also vergiss, also um mal das Kemet-Beispiel zu nehmen, ja, vergiss verteidigen, einfach immer auf die Fresse hauen, egal was du tust. Jeder, also wenn du niemandem auf die Nase haust, dann versuch jemanden zu schwächen, damit du die nächste Runde auf die Nase hauen kannst.
Nee, mal das ist meist, sage ich aber, Kemet, also stimme ich dazu zu. Es sind natürlich auch Spiele, wo du einfach die, also bei Schach, so wie du hast ja auch gesagt, muss bei Schach schlagen, aber es ist trotzdem eigentlich Railroading.
Genau.
Also die Sachen sind, glaube ich, schon so ein bisschen abgesteckt. Aber bei Kemet ist das Problem für mich. Also ich muss mal sagen, Kemet, ich finde diesen Katalog, den man da hat, den finde ich echt cool. So, das sind viele tolle Sachen, es sind coole Miniaturen, es sind aber auch coole Ideen drin. So. Mich stört halt, und genau das ist was man meint mit Railroading, dass du halt im Prinzip guckst, ich muss jede Runde quasi irgendjemanden schlagen, und zwar eigentlich immer den Schwächsten so. Zumindest hat mir das Gefühl, dass es so geht. Und das ist also ein bisschen wie bei King of Tokyo, immer auf den Schwächsten / Führenden Führenden gehen, je nachdem, wie weit der kurz vor dem Sieg ist. Und meistens kriegst du den ja auch, wenn in der frischen Armee schickst du dann rein, haust du um, dann ist die stehenbleibenden Leute sind aber schwächer, weil natürlich die auch gekämpft haben. Dann kommt der nächste und haut dann die wieder um und so, dass dann so ein schöner Ringelpiez mit anfassen irgendwie. Und das ist irgendwie, fand ich dann tatsächlich, ja, ist recht, ist also schon gerailroadet in dem Sinne, weil ich die entscheidenden Sachen nicht wegmachen konnte. Ich würde gerne was anderes machen, aber es ging nicht oder so. Ich kann nicht auf Halten spielen oder ich kann eben nicht auf Verteidigen oder ich kann nicht woanders hingehen oder jemand anders angreifen.
Ja, aber ich muss da King of Tokyo ein bisschen in Schutz nehmen. Ich glaube, ich muss auch Kemet ein bisschen in Schutz nehmen. Obwohl ich auf Kemet gerade so rumgehackt habe. Ich glaube, in beiden Fällen, also bei King of Tokyo finde ich das, glaube ich, transparenter als bei Kemet. Ich müsste Kemet noch mal spielen, um das einschätzen zu können. Aber ich finde es da recht deutlich, dass alle Elemente bei King of Tokyo ziemlich klar auf eine bestimmte Funktionalität ausgelegt sind. Und
ja, ist ehrlicher auf jeden Fall. Und ja,
aber es ist auch klarer. Ich meine, du kannst meistens, nachdem du das Spiel erklärt bekommen hast, oder andersrum, es ist in der Tat möglich und auch eine valide Siegstrategie, einen großen Teil seiner Punkte eben nicht in Tokio zu holen, sondern auf andere Art und Weise, sei es durch Karten, sei es durch Würfelglück, sei es durch verschiedene Dinge. Und das gibt einem so ein klein wenig die Freiheit zu sagen, okay, wann will ich mich wirklich mit allen anderen anlegen und wann nicht und wann möchte ich bestimmte Dinge machen. Und das finde ich, das empfinde ich zum Beispiel bei King of Tokyo darum nicht als Railroading, weil ich die Freiheit habe zu entscheiden, wie exponiert möchte ich sein. Was natürlich sehr lustig ist, weil du kannst, wenn ich die Regeln richtig in Erinnerung habe, es ist leider etwas her, als ich das Spiel gespielt habe, wenn man als jemand, der nicht in Tokio ist, eine Tatze würfelt, macht man ja, also mit dem endgültigen Ergebnis eine Tatze würfelt, macht man ja automatisch Schaden gegen die Person in Tokio oder gegen das Monster, das in Tokio sitzt. Und wenn dieses Monster sagt, nee, ich will nicht mehr, dann rutscht man automatisch nach, ob man will oder nicht. Und das finde ich halt, an der Stelle würde man halt denken, es könnte sich wie Railroading anfühlen. Du wirst halt gezwungen, in diese Mitte zu gehen, obwohl du da gar nicht hin willst. Aber irgendwie, dahingehend finde ich halt King of Tokyos Design wirklich sehr beeindruckend. Es gibt einem jedes Mal dieses Gefühl des Risikomanagements. Du kannst es riskieren, du kannst reizen, du hast es irgendwie, um diese Entscheidungsgewalt zu haben, zu sagen,
genau,
ich möchte da das jetzt aber versuchen. Ich leg's jetzt drauf an, mindestens 5 Tatzen, also mindestens 3 Tatzen zu würfeln, weil ich unbedingt die eine auf die Nase hauen will, der du da in Tokio bist, damit du auf jeden Fall rausgehst und nicht den nächsten Siegpunkt holst. Dass das im Entscheidungsbereich der Spielenden liegt, macht einen sehr großen Unterschied für mich.
Ja, auf jeden Fall. Also das King of Tokyo ist, auch weil das eine Timing-Frage ist und wie du schon sagtest, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf, ich lasse den erstmal ein paar Punkte sammeln und konzentriere mich auf Karten oder ich greife den an, darf gar nicht erst losgehen oder so. Das ist halt eine Entscheidungsgewalt spielst. Ich glaube, das, das, oder was ich glaube, das haben wir am Anfang ja schon definiert. Das ist ja gerade das, was das Railroading ausmacht. Und ich würde es zumindest durch die gefühlte Entscheidungsgewalt so ein bisschen ergänzen, dass man die Spieler, Spielenden müssen das Gefühl haben, dass ihre Entscheidungen, dass das die Entscheidungen haben und dass sie auch eine Auswirkung auf den Spielverlauf haben und auch auf das den Ausgang. Zumindest, ja, zum gewissen Grad, so sag ich mal. Und
ja,
also meine ich nicht Glücksfaktor oder so, sondern dass sie also dass das Railroad, hast du ja schon einmal schön gesagt, dass der Vertrag den Eindruck erweckt, als würden die Spielenden, der dann aber gebrochen wird, dass sind dass die anders am Tisch sind, die Entscheidungsgewalt an einer anderen Stelle liegt, als eigentlich vereinbart wurde. Das hast du so formuliert. Und das auf Spiel übertragen heißt ja, dass die Vereinbarung ist ja dann ja quasi mit dem Spiel.
Genau, also das die Erwartungshaltung dessen, des Entscheidungsrahmens, den das Spiel dir vorgibt. Genau, du kannst entscheiden, das und das.
Genau,
und
wenn das dann nicht eingehalten wird,
ja,
so dann sei es durch fehlende Kommunikation oder dadurch, dass das Spiel dann doch eben nicht ausbalanciert ist, sag ich mal, oder dass es nur in eine Richtung läuft, oder dass halt, wie beim Krimispielbeispiel, die Informationen fehlen, dass die Entscheidungen gar nicht da liegen, wo sie sind, oder dass es gar keine gibt.
Ja, oder um mal das Beispiel zu nennen, das ich jetzt nicht beim Namen nennen möchte, aber das vielleicht treue Zuhörer erraten können. Wenn das Spiel dir sagt, du hast die politische Entscheidungsgewalt über ein Land und deine politische Entscheidungsgewalt besteht im Großen und Ganzen darin, wen du angreifst, dann ist das nicht Politik. Dann ist das irgendwie, ja, das ist, ja, im Großen und Ganzen ein Risiko. Also Risiko ist halt auch kein Spiel, in dem du im Spiel politische Entscheidungen fällst.
Aber es wird ja auch nicht versprochen.
Das stimmt. Also Risiko ist auch in kurzer Blick hinter die Kulissen. Wir haben vor kurzem eine Risikovariante gespielt, die mir zumindest besser gefallen hat, als ich gedacht habe. Aber die in vielerlei Hinsicht transparent ist in dem, was sie bietet und in dem, was sie ermöglicht. Und vor allem auch sehr viel deutlicher macht, was alles nicht möglich ist. Und deswegen, unter anderem war das einer der Gründe, weshalb ich auch durchaus Spaß an dieser Partie hatte. Das war sogar mehr als eine Partie.
Genau, sie sagt halt, sie kommuniziert klar, wo die Entscheidungsgewalten der Spielenden liegen. Auch da wieder, wann greife ich an? Wie viel riskiere ich beim Angriff? Wie lange möchte ich warten? Und vielleicht sogar, wen greife ich an? So.
Genau.
Und das aber nicht, ja, ich kann ja halt nicht entscheiden, jetzt irgendwie bestimmte Sachen umzubenennen oder jetzt irgendwie Wahlen abzuhalten oder.
Ja, oder einen Friedenspakt zu schließen und dann halt quasi mit 2/3 Mehrheit zu gewinnen.
Genau, richtig. Zum Beispiel sowas, es geht halt nicht so. Man muss angreifen, sagen, es geht im Spiel um Angreifen und um gut würfeln.
Ja, so. Genau.
Und das, dadurch fühlen sich die Spielenden dann auch nicht gerailroadet, wenn das eintrifft.
Genau das. Also deswegen, was du vorhin gesagt hast, dieses, es muss sich richtig anfühlen, wollte ich noch ergänzen, das ist absolut richtig, aber ich würde es noch mal ergänzen, dass ein Großteil dessen, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir über Spiel und Spieldesign sprechen, halt zu 80-90% halt in den Bereich des gefühlten Erlebnisses geht. Also auch das Spielerlebnis ist ja ein Gefühl. Es ist ja keine mathematische Ausrechnung. Es ist ja nicht so wegen, ich hatte 84,3% Spaß, ich hatte 12,2% Anspannung und hatte 4,6% Langeweile, sondern es ist halt ein schwer fassbares Konzept. Es ist ein Gefühl, das Erlebnis, das man gemeinsam am Tisch hat, ist halt auch ein Gefühl. Und wir sprechen hier im Großen und Ganzen versuchen dieses Phänomen des gemeinsamen Erlebens, des gemeinsamen Fühlens halt auch irgendwo in Worte zu fassen. Dementsprechend, ja, die Entscheidung, genauso wie Balancing, gefühlt Balancing sein muss, unabhängig davon, ob es mathematisch absolut ausgeglichen ist, wenn es, also, das ist ein schönes Beispiel von, glaube ich, Mr. Jack Pocket, was irgendwie in den ganzen Testdurchläufen absolut 50% Gewinnchance hatte für beide, also für jede Partei, also absolut ausgeglichen, 50 zu, ja, 49, 8 zu 50, 2 oder solche Scherze, also fast identisch, aber es hat sich niemals so angefühlt, wenn man dieses Spiel gespielt hat. Es fühlte sich immer so an, dass eine Seite grundlegend stärker war als die andere. Und das hat dann gereicht, dass die meisten Leute nach 4, 5 Partien einfach gesagt haben, das Spiel nicht normal, es ist ja irgendwie, es geht immer an diese eine Seite. Und das ist halt eben, was es ausmacht. Es muss sich halt, das, was das Spiel am Tisch tatsächlich erlaubt, sollte sich mit dem decken, was man gefühlt, was man fühlt, was das Spiel erlauben sollte, was es, was einem versprochen wurde. Und diese Kommunikation, hast du ja auch gesagt, klar kommunizieren, was es tatsächlich liefert. Und mich an, und dann greife ich nochmal auf das zurück, was ich gesagt habe. Wären einige Spiele nicht irgendwie besser darin beraten, deutlicher zu sagen, was für ein Spielverhalten angedacht ist? Also mit welcher Absicht diese Regeln formuliert wurden und irgendwie gemacht wurden? Welches Spielverhalten sollte damit unterstützt werden? Welche Reaktionen sollten aus den Spielern herausgelockt werden? Und vielleicht auch, welche Art von Erlebnis soll die Spielgruppe bei diesem Spiel haben? Wenn das vielleicht klarer kommuniziert werden könnte, hätte man vielleicht auch nicht oft diese Probleme.
Ja, also das heißt, ich stimme dazu. Es wird immer gerne gesagt, man muss sein Spiel entdecken und so. Was stimmt? Aber zum gewissen Grad, aber das ist was anderes. Also ein Spiel muss ja trotzdem bestimmte Sachen kommunizieren, damit man eben nicht die Enttäuschung erwarten muss, wissen, was für eine Art von Spiel man sich aus einlädt. Also was stelle ich jetzt ein? Ich bin nicht jetzt in der Regel. Also ich fände es ein interessantes Experiment, ob als Autor jetzt, ich weiß nicht, mit Knitz hier vielleicht am ehesten, weil der das größte Portfolio hat oder Garfield oder so, ein Spiel rausbringt, wo versucht überhaupt gar nicht zu kommunizieren, was sich dahinter verbirgt. Und dann mal gucken, wie das ankommt. So, das wäre mal so ein interessantes Experiment, aber da wird sich kein Verlag natürlich darauf einlassen.
Ja, wobei das Interessante ist ja, dass ich erinnere mich an das eine Brettspiel, das ich mittlerweile nicht mehr habe, weil ich irgendwann gar keinen Bock mehr drauf hatte. Game of Thrones hat ja die interessante Situation, dass das, was das Spiel verspricht, nicht aus dem Spiel herauskommt, sondern aus der Lizenz, die in dem Spiel irgendwie verarbeitet wird. Im Großen und Ganzen, so wie wir denken, dass Game of Thrones ist, das heißt die Buchreihe oder die Serie, das ist es, was wir von dem Spiel erwarten und was wir in dem Spiel machen wollen. Das Thema trägt da ziemlich viel bei, auf, wie ich finde, oft sehr diffuse und unspezifische Art und Weise, genau das abzustecken. Ich glaube, das gilt für sehr, sehr viele Spiele, dass diese Themenwahl und die Art der Inszenierung ein klein wenig absteckt, welche Art von Spielerlebnis wir haben werden. Illustrationen spielen eine super große Rolle. Aber das ist dann wieder der Bereich der visuellen Interpretation und auch das, ich habe den Eindruck, auch da wird nicht so viel drüber gesprochen oder beleuchtet, wie das eigentlich funktioniert, warum es funktioniert und warum es manchmal nicht funktioniert.
Ja, wobei auch das nur am Rand jetzt mit Railroading zu tun hat, glaube ich, aber
wie gesagt, es geht halt schon, also die Grundlage des Railroadings ist ja halt schon die Kommunikation, wo werden deine Entscheidungen sein, was für Entscheidungen wirst du fällen und ich meine, erweitert auch, was für eine Art von Spielerlebnis lässt du dich ein, wenn du dieses Spiel spielst. Und das klar zu kommunizieren, ist schon der Grundbaustein, um halt das Gefühl des Railroadings zumindest, oder das Ärger, die ärgerliche Frustration, ein Spiel spielen zu müssen, auf das man eigentlich gar keinen Bock hatte, zu verhindern.
Ja, wobei ich glaube, die Art von Spiel, da ist nicht so rein spielt, sondern eher, ob ich Entscheidungen treffen kann oder nicht, oder welche Entscheidungen ich treffen kann, oder wie viele Entscheidungen ich treffen kann. Also wenn ich jetzt ein Spiel mit Game of Thrones auspacke und das ist eine Tabu-Variante, dann fühle ich mich vielleicht verarscht, aber nicht gerailroadet.
Das gab doch mal so ein Game of Thrones, eine Illustrier, also es war so Zeichnung, so ein abstraktes Kartensummenspiel, was wirklich nur ein paar Bilder benutzt, noch nicht mal Originalbilder, einfach nur Zeichnungen, die anlehnend.
Ja, aus dem Comic, glaube ich sogar.
Genau.
Ich weiß, welches du meinst.
Also, mir hat das Spiel eigentlich durchaus gefallen, muss ich sagen.
Ich hatte auch durchaus einige gesagt, da kommen immer Charaktere, ich glaube, du musst sie überspringen und dann kommen sie weg oder so.
Irgend sowas, ja.
Und dadurch, dass die Charaktere wegkommen, haben sie auch mal noch einen Bezug zum Thema gefunden. Aber das ist halt, wenn das jetzt, das ist ja nicht das Railroading, als könnte es als volles Marketing oder sonst irgendwas bezeichnen.
Ja.
Naja, Railroading ist es, wenn wir jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, pass auf, wir hören jetzt den Podcast einfach auf.
Okay. Ja, das ist gar keine schlechte Idee. Wir wollen ja unter der Stunde bleiben. Irgendwann schaffen wir das auch mal, ohne das Thema abzuwürgen. Ja, ich glaube auch, wir hätten da jetzt nicht mehr so viel Neues ausbaldowern können. Bestenfalls vielleicht noch ein paar Beispiele. Ja, keine Ahnung.
Ich finde trotzdem eine Frage am Ende noch abschließend. Ja. Eine kurze Antwort.
Nee, aus Prinzip.
Hältst du den Begriff Railroading, also ich habe ja am Anfang gesagt, das ist ja ein Begriff aus dem Rollenspiel. Mhm. Sagst du, das ist sinnvoll, den im Brettspielbereich einzuführen? Oder ist es eigentlich, oder nicht unbedingt notwendig? Also es ist so, wie würdest du dazu stehen? Es ist so eine sinnvolle Ergänzung zu dem Brettspielvokabular. Oder eigentlich eher mal so nice to have. Und
ich glaube, das kommt ein wenig darauf an, wofür man diesen Begriff nutzen will. Also wir haben doch zwei unterschiedliche Ansätze besprochen, wie man den übertragen könnte. Ich glaube, in der ersten Hälfte haben wir so über Railroading als Verwandtschaft zum Scripted Gameplay gesprochen, also dem vorgeschriebenen Spielverlauf. Ich glaube, da bringt das nicht so viel, weil man halt eben durch dieses Geskriptete schon irgendwo einen Begriff hat, der eine sehr ähnliche, vielleicht nicht identische, aber eine sehr ähnliche Idee umschreibt. Ich würde den Begriff fast eher für die zweite Variante nehmen, die einem vorschreibt, wie man an das Spiel herangeht, eben weil es dafür noch keinen Begriff gibt. Allerdings sehe ich bei dem Begriff, bei dieser Anwendung auch das Problem, dass die erste Interpretation die intuitivere ist. Dass man eher denkt, ach so, Railroading ist, wenn alles schon geskriptet ist und nicht Railroading ist, wenn ich nicht selbst entscheiden kann, wie mit welcher Einstellung ich das Spiel spielen soll. Für ein Letzteres gibt's, glaube ich, keinen, also wüsste ich jetzt aus der Hand geschüttelt, keinen guten Begriff. Von daher, fürs Erste braucht man es nicht, fürs Zweite passt er nicht so gut. Also unterm Strich wahrscheinlich keine gute Übertragung. Aber die Ideen, die wir so ein bisschen angesprochen haben, haben es durchaus verdient, eigene Begriffe zu tragen.
Okay. Gut, was die
unsere
Hörenden meinen, können sie uns ja bei Discord schreiben.
Richtig, richtig. Oder bei Blue Sky. Oder bei Mastodon.
Genau.
Irgendwann müssen wir mal die Shownotes aktualisieren. Ich glaube, wir haben noch ganz, ganz alte Versatzstücke. Und von dem Outro ganz zu schweigen, wo ich glaube, Jürgen immer noch inbrünstig und voller Stolz, glaube ich, von Twitter erzählt. Slack. Okay. Und Slack, richtig. Slack. Wir sollten es vielleicht mal aktualisieren. Okay, gut. Dann sprechen wir uns vielleicht in mehr oder weger 10 Tagen.
Alles klar, wir sprechen jetzt in dem Sonnenuntergang.
Genau.
Alles klar. Bis dann. Bis dann.
Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter @KönigVonSiam, Jorios unter @JoeDizzy. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 11 22 3. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio auf ein Wort.